Ein Herz, ein Team. Herzlich willkommen zum Podcast des Herzzentrums der Klinikum Bayreuth GmbH. Professor Dr. Christian Stumpf, Direktor der Klinik für Kardiologie, und Professor Dr. Christian Heim, Direktor der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie, geben Einblicke in die moderne Herzmedizin. Gemeinsam stehen sie für das Motto »Ein Herz, ein Team«. In jeder Folge erzählen wir von echten Situationen aus dem Leben und zeigen, wie fortschrittlich, schonend und menschlich Herzmedizin heute sein kann.
Jeden Abend um 7:45 stellt sich Thomas W., 54, ein Glas Rotwein auf den Couchtisch. Es ist ein Ritual. Ein Moment Ruhe nach einem langen Arbeitstag. »Ein Glas ist gut fürs Herz«, sagt er oft, halb im Scherz, halb überzeugt. Irgendwo hat er das mal gelesen. Seine Frau hebt manchmal die Augenbrauen, sagt aber nichts. An diesem Abend ist es wie immer. Nachrichten, ein bisschen Scrollen auf dem Handy, ein Schluck Rotwein. Doch plötzlich stolpert sein Herz. Ein kurzes Flattern, dann ein schneller, unregelmäßiger Rhythmus. Thomas hält inne. Wartet. Es wird nicht besser. Am nächsten Tag sitzt er beim Arzt. Diagnose: Vorhofflimmern. Kann das vom Stress kommen? Fragt Thomas. Der Arzt zögert kurz. Stress spielt sicher eine Rolle, aber auch Alkohol kann solche Rhythmusstörungen auslösen, selbst in Mengen, die viele für unproblematisch halten. Thomas runzelt die Stirn. Aber Rotwein soll doch gut fürs Herz sein? Der Arzt lächelt. Das ist komplizierter, als es klingt.
Ja, Christian, tatsächlich hat man ja an der Universität im Medizinstudium gelernt, dass Rotwein protektiv für kardiovaskuläre Erkrankungen ist. Woher kommt es denn eigentlich und warum ist Rotwein anders einzuordnen als andere Alkoholiker?
Ja, du sprichst ein gutes Thema an, das ist das sogenannte Rotwein-Paradoxon. Und da sieht man oftmals auch, inwieweit epidemiologische Studien oftmals zu falschen Ursachen kommen, also die Kausalitäten und die Assoziationen in den Studien. Also man hat in vielen Studien gesehen, dass Franzosen letztendlich ein geringeres Risiko haben für eine koronare Herzerkrankung und haben das assoziiert mit Lebensstilfaktoren und haben festgestellt, die trinken ja alle regelmäßig Rotwein, also mal salopp gesagt, und hat dann relativ schnell im Rotwein diese sogenannten Polyphenole entdeckt und hat diese dann verantwortlich gemacht für die protektive Wirkung von Alkohol in Maßen. Jetzt muss man aber sagen, zwischenzeitlich gibt es ganz viele Daten, die ganz klar sagen, dass Alkohol toxisch ist generell. Und auch aktuell, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt in der Zwischenzeit null Alkohol. Jetzt muss man natürlich differenzieren, woher kommen die ganzen Studien? Also ich habe es gerade schon angedeutet, es ist immer die Frage, wenn irgendwas korreliert, dann heißt es noch lange nicht, dass da eine gewisse Kausalität da ist. Also wenn ich rausschaue und es fliegen viele Störche und es sind zufälligerweise im Klinikum einige Kinder auf die Welt gekommen, dann haben wir da letztendlich eine entsprechende Korrelation, aber letztendlich keinen kausalen Zusammenhang. Und so ähnlich ist es auch beim Alkohol. Alkohol muss man natürlich sagen, wir haben natürlich die ethischen, die sozialen Probleme, die der Alkohol machen kann. Er steht in Zusammenhang mit vielen Tumorerkrankungen. Aber wenn man es jetzt ganz gezielt mal betrachtet auf das Herz, da gibt es tatsächlich eine differenziertere Aussage. In unserem Fall, Patient hat Vorhofflimmern, muss man sagen, dass bei Vorhofflimmern Alkohol oder ein Alkoholexzess kann tatsächlich Vorhofflimmern auslösen. Also Alkohol kann in entsprechenden Dosen toxisch wirken auf das Herz. Und wir kennen das Ganze ja, wir sagen das salopp dazu, Holiday Heart Syndrome. Das heißt, gerade am Wochenende, salopp gesagt, Binge Drinking führt dazu zu Elektrolytentgleisungen, kann natürlich Vorhofflimmern provozieren. Wie siehst du das Ganze, Christian? Gibt es denn noch weitere Faktoren, die aufs Herz negative Auswirkungen haben vom Alkohol?
Naja, wie wir schon gesagt haben, es ist ja differenziert zu betrachten. Und jetzt hast du das Vorhofflimmern zwar erwähnt, aber dass jetzt ein Glas in Ehren, wie man so schön immer ja gesagt hat, doch auch protektiv für manche Erkrankungen gilt. Und auch in neueren Studien ist es ja schon so, dass manche kardiovaskuläre Erkrankungen durchaus keinen Schaden nehmen durch einen moderaten Konsum. Würdest du jetzt wirklich sagen, wir müssen den Alkohol komplett verbannen? Ist das was? Ich meine, es ist ja in Deutschland oder speziell auch in Bayern, gibt es ja die Wein- und die Bierregionen. Es ist sicherlich nicht gesund, wenn man das literweise trinkt, aber ist es wirklich so zu verteufeln, dass wir wirklich sagen müssen, wir müssen den Alkohol komplett verbieten?
Ja, sagen wir mal so, wenn jemand kein Alkohol trinkt, dann soll er jetzt nicht anfangen, um präventiv wirksam zu werden. Wir müssen es jetzt nicht verteufeln. Aber man muss natürlich schon betonen, es gibt die kardiotoxischen Wirkungen des Alkohols. Die Pathologen haben da immer so blumige Beschreibungen. Also wir wissen auch, dass schwere Formen einer dilatativen Kardiomyopathie alkoholtoxisch bedingt sein können. Die Pathologen beschreiben das Ganze oftmals als Münchner Bierherz oder Tübinger Weinherz, also Riesenherzen, also so Rinderherzen mit ganz blanden Herzkranzgefäßen, aber schwer eingeschränkter Pumpfunktion, also mit Herzinsuffizienz. Aber wenn man es jetzt mal tatsächlich differenzierter betrachtet, da gibt es auch sogar Empfehlungen der American Heart Association vom letzten Jahr. Und dann sieht man ganz klar, 1 bis 2 Drinks sind manchmal erlaubt. Das heißt, ein Drink bedeutet 10 bis 12 Gramm Alkohol am Tag. Das wäre 0,3er Bier oder ein Achtel Wein. Und da sieht man tatsächlich, dass bezogen auf die koronare Herzerkrankung tatsächlich die American Heart Association empfehlen kann man jetzt schlecht sagen, aber zumindest sagt, wenn man 1 bis 2 Drinks am Tag trinkt, dann ist es tatsächlich so, dass das protektiv wirken könnte, was die koronare Herzerkrankung anbelangt.
Also quasi erlaubt, nicht empfiehlt, aber erlaubt.
Es ist erlaubt, genau so ist es. Aber da sieht man auch, dass man muss ein differenziertes Bild sehen. Höhere Dosen von Alkohol wirken tatsächlich kardiotoxisch. Und was man da auch sehr gut sieht, auch bei diesen Empfehlungen, das sind ja, die Empfehlungen kommen ja durch größere Studien, also die Daten, die man da ausgewertet hat, das ist ja nicht, die Empfehlung kommt ja von nichts, sondern da sind ja Studien stehen dahinter. Und man sieht aber ganz klar, dass aber auch schon moderater Alkoholkonsum, wenn man eine gewisse Neigung hat zu Rhythmusstörungen, also bei Vorhofflimmern, da ist es tatsächlich so, da wird empfohlen, wirklich auf die Bremse zu treten, weil das kann natürlich Vorhofflimmer-Episoden auslösen. Also es ist wichtig zu sagen, dass jetzt niemand anfangen sollte, Alkohol zu trinken, um dann, was die koronare Herzerkrankung anbelangt, protektiv zu wirken, sondern wir sagen sehr oft in der Medizin, die Dosis macht das Gift, ja. Und da ist es letztendlich genauso. Ein Exzess ist natürlich immer schlimmer für das Herz, als wenn man mal ein Gläschen trinkt.
Ja, und wenn man jetzt nochmal auf die Lebenserwartung vom Anfang zu sprechen kommt, du hattest ja die mediterranen Länder, also insbesondere Frankreich oder Spanien, Italien, also Länder, wo schon auch viel Wein getrunken wird, mehr als Bier, die haben tatsächlich eine höhere Lebenserwartung als in nördlichen oder in deutschen Regionen. Aber es gibt ja weltweit auch Länder, die noch viel höhere Lebenserwartungen haben. Wenn man jetzt nach Asien schaut, gerade Japan ist ja ein gutes Beispiel, wo Lebenserwartung sehr, sehr hoch angesetzt wird im Durchschnitt. Und das sind, glaube ich, jetzt nicht unbedingt die Länder, wo Alkohol im Übermaß getrunken wird.
Ja, daher kommt ja auch dieses Rotwein-Paradoxon. Und wenn man sich das genau anschaut, die mehr, dass natürlich so und so viele Gläser Alkohol extrem protektiv wirken. Wenn man sich mal ansieht, wie sich entsprechend die mediterranen Anrainer ernähren, ja, das heißt Stichwort mediterrane Kost. Also da ist ein ganz anderer Lebensstil noch dabei. Trinken ein Gläschen Rotwein, haben aber auch mediterrane Kost, Olivenöl, ja, und so weiter, essen mehr Fisch, weniger Fleisch. Das sind alles Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und man darf nicht unterschätzen, typisch deutsch ist natürlich immer auf die Pauke zu hauen, Stress zu haben. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, den man dann mit betrachten muss, wenn man solche Studien beurteilt, ja, mit diesem Rotweinparadoxon, dass da natürlich der ganze Lebensstil, die Ernährung eine Rolle spielt und natürlich auch Stress in gewisser Hinsicht.
Und in den Studien war es ja auch so, dass der Rotwein eigentlich immer besser abgeschnitten hat als das Bier, was vielleicht auch so ein bisschen mit der sozialen Stellung der Probanden zu tun hat, dass der typische Biertrinker vielleicht nicht ganz so sehr auf seine Ernährung achtet, der zum ins Fußballstadion geht und dann Bier trinkt. Ich will das Bier nicht schlecht reden, ich trinke auch mal gern ein Glas Bier. Und dagegen der Rotweintrinker, der das teure Glas Bordeaux sich einschenkt, der kann sich einfach auch einfach höhere Ausgaben für seine Ernährung leisten.
Ja, jetzt muss man natürlich eine Lanze brechen für alle Oberfranken. Also hier in Oberfranken, wir sind eine Bierregion, ja, und es gibt ja auch ganz tolle Brauereien, wo man am Wochenende hinfahren kann oder mit der Vespa hinfahren kann. Gibt es ja wirklich eine ganze Menge. Und da muss man auch gegenhalten, jetzt gegen diese Rotweinthese, dass vor kurzem eine Studie veröffentlicht wurde, die gezeigt hat, dass Biertrinker länger leben. Und zwar, der Hintergrund war der, dass Biertrinker geselliger sind. Ja, das heißt, die sitzen nicht zu Hause und trinken ihr Bier vorm Fernsehen, sondern da war es so, dass tatsächlich Biertrinker geselliger sind, und zwar in der Gruppe, am Stammtisch sitzen, in der Brauerei sitzen, im Biergarten sitzen und durch diese sozialen Kontakte letztendlich, was ja auch wichtig ist, wir müssen ja sagen, der Mensch ist ja ein soziales Wesen, ein Herdentier, ja, und durch diesen Bierkonsum mehr oder weniger in dieser Studie hat man eben gesehen, dass die Biertrinker gesellige Menschen sind und dadurch natürlich auch das Ganze einen Einfluss haben könnte. Jetzt muss man, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, diese Studien muss man immer mit Vorsicht genießen, denn es gibt keine randomisierte Studie, so müsste man ja normalerweise eine Studie machen, dass man eine Gruppe nimmt, die sich gesund ernährt, die andere Gruppe ernährt sich auch gesund und trinkt halt dann eine gewisse Menge an Alkohol. Solche Studien gibt es ja nicht. Es sind immer epidemiologische Studien, assoziative Studien. Also man muss schon sagen, wir müssen es jetzt nicht unbedingt verteufeln. Ja, die Dosis macht das Gift. Und gerade im kardialen Bereich gibt es tatsächlich Untersuchungen, dass in gewisser Hinsicht moderate Dosen oder geringe Mengen an Alkohol, was die koronare Herzerkrankung anbelangt, nicht schädlich sind in höheren Dosen, aber es toxisch wirkt aufs Herz und entsprechend auch Herzrhythmusstörungen verursachen kann. Gut, man kann jetzt dann sagen, dass die Oberfranken gesellig sind und deswegen auch Biertrinker und deswegen länger leben. Aber man muss natürlich auch sagen, das Gesellige gilt natürlich auch für die Weinregionen. Wahrscheinlich gilt das dann genauso. Die Weintrinker, die dann letztendlich ihren Wein in der Gemeinschaft auf dem Weinfestel letztendlich dann auch trinken. Das sind ja auch soziale Kontakte, die da geknüpft werden. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, sodass man das wirklich nicht jetzt speziell auf Biertrinker übertragen kann, sondern ich glaube, das Geselligsein ist das eine, aber das Ganze muss halt in Maßen letztendlich stattfinden.
Ja, generell ist Geselligkeit vielleicht nicht unbedingt nur für das Herz gut, sondern einfach auch generell für das Wohlbefinden eines Menschen, der Stressabbau, der einfach soziale Kontakte pflegt, in seiner Familie gut aufgehoben ist, mit Freunden kommuniziert. Also ich denke, da ist tatsächlich jetzt die Geselligkeit, sei es mit oder ohne Alkohol, wichtig für das Wohlbefinden. Und das kann sicherlich auch die Lebensqualität und damit auch die Lebensquantität, also die Lebenserwartung, erhöhen.
So, jetzt sind wir fertig. Jetzt trinken wir Seidel.
Ein Herz, ein Team. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Der Podcast des Herzzentrums der Klinikum Bayreuth GmbH.